Strategieplanung, Planungszyklen, Planungstools, wie man sie auch oft heutzutage auch noch auch unterrichtet oder auch vielleicht noch anwendet, sind eigentlich sehr stark darauf ausgerichtet, dass man eben weiß, wohin und dass die Zukunft vorhersehbar ist, dass man sich in einem relativen stabilen Umfeld befindet. Und das wissen wir alle, dass das heutzutage einfach nicht mehr der
Die
Fall ist.
Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Julia Hautz. Es geht um ein Thema, das in aller Munde ist und die Rede ist nicht von künstlicher Intelligenz, sondern von Strategie. Strategie, jeder ruft es aus, es wird schon fast inflationär verwendet, aber was eigentlich dahinter steckt, das wissen die wenigsten, denn im Endeffekt ist eine Strategie kein Plan, es ist auch kein Ziel, es ist all das und auch noch viel mehr, aber was genau Strategie ist, das weiß Julia Hautz, denn sie ist Professorin an der Universität Innsbruck für strategisches Management, macht Forschungsarbeit, ist auch Co-Autorin und genau sie beschäftigt sich tagtäglich mit dem Thema Strategie und auch offene Strategie, also Open Strategy. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Julia Hautz. Woran erkennt man eine gute Strategie, Julia?
Das ist gleich zum Einstieg eine einfache Frage. Zunächst einmal glaube ich, ist einfacher, bevor wir überhaupt darüber reden, was eine gute Strategie ist, überhaupt einmal festzulegen, was Strategie ist. Weil das ist, glaube ich, ein Begriff, der sehr viel verwendet wird und nicht unbedingt immer in übereinstimmender Bedeutung oder mit der gleichen Bedeutung verwendet wird. Um es ganz einfach runterzubrechen und ohne jetzt in irgendwelche akademischen Definitionen zu gehen, ich sage immer, wenn man über Strategie nachdenkt, sollte man sich, egal ob man es jetzt auf eine Person bezieht oder auf ein Unternehmen bezieht, zunächst einmal überlegen, wo stehe ich im Moment? Also was ist sozusagen meine Ausgangsposition? Was beschreibt mich? Was beschreibt mein Unternehmen jetzt gerade? Dann für mich zu definieren, wo will ich denn hin? Also wo will ich denn in der Zukunft hin? Was ist denn sozusagen meine Richtung und mein Ziel? Und die dritte Frage wäre dann zu sagen, und wie komme ich dahin? Und diese drei Fragen gemeinsam ergeben Strategie. Und die klingen jetzt so einfach und so banal und sind aber gar nicht so einfach zu beantworten. Wahrscheinlich weder für mich als Person und auch nicht für ein Unternehmen. Und eine gute Strategie, würde ich dann sagen, ist, wo diese drei Elemente entsprechend zusammenstimmen. Also wo ich mir darüber im Klaren bin, was mich oder mein Unternehmen ausmacht, was mich zurzeit kennzeichnet, wo aber vielleicht auch sozusagen noch Bereiche sind, wo man dran arbeiten müsste. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, wo liegen meine Kompetenzen im Moment? Dann zu definieren, wohin will ich, wie immer das definiert ist, bestimmte Märkte, bestimmte Technologien, in die ich einsteigen möchte, bestimmte geografische Märkte, bestimmte Wachstumsziele, die ich erreichen möchte und dann zu definieren, wie komme ich dahin. Und wenn die drei Elemente gut aufeinander abgestimmt sind und sich gegenseitig unterstützen, dann würde ich sagen, sind alle Zutaten für eine gute Strategie zunächst einmal da.
Wie definiert man, wo man hin möchte, wenn man gar nicht weiß, was die Zukunft bringt? Wie definiert man das? Und wie gelingt ein Blick in die Glaskugel? Und wie weit ist auch der Zeithorizont vielleicht, also bei einer Strategie?
Wird auf alle Fälle immer schwieriger. Also zunächst einmal die Zukunft vorhersehen kann man gar nicht. Ich glaube, wenn man sich das schon einmal bewusst gemacht hat, das hilft schon sehr viel und das ist auch gar nicht so selbstverständlich, weil gerade jetzt so klassische Herangehensweisen an Strategie und so klassische Strategieplanung, Planungszyklen, Planungstools, wie man sie auch oft heutzutage auch noch auch unterrichtet oder auch vielleicht noch anwendet, sind eigentlich sehr stark darauf ausgerichtet, dass man eben weiß, wohin und dass die Zukunft vorhersehbar ist, dass man sich in einem relativen stabilen Umfeld befindet. Und das wissen wir alle, dass das heutzutage einfach nicht mehr der Fall ist. Gerade so die letzten 3, 4, 5 Jahre, glaube ich, haben ganz eindrucksvoll bewiesen, dass jeglicher Plan, den man sich 2019 noch gemacht hat, relativ schnell obsolet geworden ist. Ich glaube, es geht viel mehr darum, einmal zu sagen, okay, was sind denn so mögliche Wege in die Zukunft oder mögliche Zukunftsentwicklungen. Also, dass man sich da bewusst wird, zu sagen, okay, welche Entwicklungen gibt es in der Zukunft und welche spielen eben jetzt mir in die Hände, basierend auf dem, was ich schon kann oder basierend auf den Kompetenzen, die ich habe, welche Möglichkeiten stehen mir offen, beziehungsweise wenn ich davon ausgehe, dass es zum Beispiel bestimmte technologische Entwicklungen gibt und ich sage, das wäre ein Ziel in dieser technologischen Entwicklung, dabei zu sein als Unternehmen und ich mir dann bewusst bin, dafür muss ich aber bestimmte Kompetenzen aufbauen, dann kann es immer nur ein Abschätzen sein, dann kann es immer nur ein bestimmtes Szenario sein, für das ich sozusagen, das ich annehme. Und heutzutage gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Tools, die mir helfen, verschiedenste Zukunftsszenarien zu malen und verschiedene Zukunftsszenarien für einen selber zu entwerfen. Und dann halt auch abzuschätzen und sagen, welches ist denn das Wahrscheinlichste oder auf welches richte ich mich aus? Aber hundertprozentige Sicherheit gibt's da nicht. Ich glaube, das macht es ja dann nicht so einfach. Aber ich denke, wenn man sich das einmal bewusst macht. Und das Interessante ist, dass es ja auch nicht immer nur für Unternehmen jetzt gilt, auch für einen selber. Man kann ja auch Strategien auf der persönlichen Ebene zum Beispiel haben oder Personen. Also Strategien gibt's auf vielen Ebenen.
Wie oft sollte man die Strategie hinterfragen?
Ha, gute Frage. Ich würde sagen, permanent. das ist natürlich eine Herausforderung, weil gerade wenn man jetzt große Unternehmen und Organisationen im Kopf hat, kann man nicht permanent nur in einem Stadium der Strategieentwicklung sein und in Stadien, wo man sagt, okay, wir entwickeln jetzt eine neue Richtung und eine neue Ausrichtung auch für das Unternehmen. Man muss dann natürlich auch einmal darauf hinarbeiten und sagen, okay, jetzt geht es darum, das auch wirklich umzusetzen. Wobei ich ja und auch die Strategieforschung immer mehr auch in den Vordergrund hält, dass man eben nicht diese Unterscheidungen machen sollte. Das heißt, dass man nicht sagen sollte, okay, jetzt wird eine Strategie entwickelt und jetzt haben wir die Entwicklung abgeschlossen und jetzt konzentrieren wir uns darauf, die umzusetzen, sondern dass es eigentlich so ein permanentes Zusammenspiel ist von vielen verschiedenen Akteuren in Unternehmen, die durch ihre Handlungen, durch ihre Entscheidungen eben die Richtung des Unternehmens beeinflussen. Und das passiert permanent und konstant. Deswegen würde ich in den ersten Reflexen konstant sollte man hinterfragen, ob die jetzige Richtung noch passt. Es sollte natürlich nicht permanent in einer kompletten radikalen Veränderung der Richtung dann resultieren. Aber ich denke, ein regelmäßiges Hinterfragen und sagen, okay, was hat sich denn geändert? Stimmen unsere Parameter noch? Hat sich jetzt im Umfeld etwas so verändert, dass wir uns entsprechend ausrichten müssen? Ich glaube, das ist schon wichtig, sich um eben auch diesen Blindspots zu entgehen, die ja gerade in der Unternehmensgeschichte ganz berühmt sind. Also es gibt ja viele Beispiele von Unternehmen, die sich eben irgendwann nicht mehr hinterfragt haben, sondern vor allem auch, weil sie so erfolgreich waren, weil es eben zu dem Zeitpunkt sehr gut ausgeschaut hat und die Richtung sehr, sehr sinnvoll erschienen ist, sie vielleicht nicht unbedingt hinterfragt haben, was die Ausrichtung zu diesem Zeitpunkt auch war. Und dass es aber dann sehr, sehr, sehr schnell gehen kann, dass sich Entwicklungen im Umfeld verändern, Mitbewerber kommen, wo eine schnelle Veränderung notwendig ist. Und wenn man sich nicht permanent hinterfragt, glaube ich, kann es dann sehr schwierig sein, auch entsprechend schnell und flexibel reagieren zu können. Aber es ist durchaus eine Herausforderung, weil man ja auch gerade wenn es um Handlungen geht, man möchte ja auch gewisse Routinen aufbauen, gewisse Praktiken etablieren und dann permanent im Wandel zu sein, ist schwierig. Aber ich glaube, permanentes Hinterfragen der jetzigen Situation tut ganz gut.
Was ist die wichtigste Frage, was sich deiner Meinung nach jede Führungskraft stellen sollte?
Das ist schwierig. Ich glaube, das sollten viele Fragen sein. Ich würde jetzt auch im Hinblick auf meine Forschung und die Arbeit mit den Unternehmen in den letzten Jahren sagen, eine Forschungskraft soll zunächst einmal sich hinterfragen, beziehungsweise die Richtung des Unternehmens permanent hinterfragen, aber sollte sich auch fragen, okay, wen könnte ich noch fragen, um einen neuen Input zu bekommen? Wo bekomme ich vielleicht neue Informationen her, die jetzt vielleicht sogar meinen Ansichten widerspricht? Wo könnte ich jemanden haben, der eine ganz andere Ansicht hat wie ich? Wo könnte ich einen neuen Einblick bekommen oder auch einen konträren Einblick, Standpunkt, Meinung zu meiner Meinung bekommen? Und ich denke, gerade für Führungskräfte in Organisationen, die schon länger in einer Organisation sind oder auch schon länger in einem gleichen Team zusammenarbeiten, ist es gar nicht so einfach zu sagen, okay, wo bekomme ich jetzt vielleicht auch Informationen, die meinen Ansichten widersprechen oder die mal jetzt einmal ganz einen neuen Einblick geben. Also sich permanent zu fragen, wo könnte ich solche Informationen finden in meinem Unternehmen, außerhalb von meinen Unternehmen, außerhalb meiner Industrie, außerhalb des Business-Kontexts vielleicht auch überhaupt. Ich glaube, das wäre eine spannende Frage.
Ist das die Quintessenz von Open Strategy?
Auch unter anderem würde ich sagen, eine Quintessenz. Open Strategy zielt ja darauf aus, dass man sich das Unternehmen den Strategieprozess öffnen, und mit öffnen ist wirklich gemeint über die klassischen Vorstandteams, Führungsteams hinaus öffnet, vielleicht auch noch abgesehen von klassischen Strategieberatern, die von größeren Organisationen im Strategieprozess bereits involviert werden. Also über diese klassischen Akteure hinaus den Strategieprozess öffnen, und da ist sicher ein Kernaspekt zu sagen, wo bekomme ich neue Informationen, wo bekomme ich, im Englischen heißt es distant knowledge, also Wissen, das ist vielleicht ganz weit entfernt von meinem Wissen, auch von meiner Meinung ist, die möglichst konträr ist, gar nicht, weil das vielleicht irgendwie besser ist oder wichtiger ist, aber einfach, dass es wichtig ist, auch diese Perspektiven einmal zu berücksichtigen, eben um zu vermeiden, dass man selber in so Blindspots hineinläuft und dann von Entwicklungen überrumpelt wird. Und ich sage deswegen nur einen Kernaspekt, weil Open Strategy auch einen zweiten, ganz, ganz wichtigen Kernaspekt hat, der sich fast in der Arbeit mit Unternehmen gerade jetzt fast noch ein bisschen wichtiger herausstellt, beziehungsweise als zumindest gleich wichtig wie dieses neue Wissen, dieses überraschende Wissen, das man bekommt. Und zwar, das ist der Kernaspekt, dass je mehr Leute, speziell jetzt aufs Unternehmen gesehen, je mehr ich Leute involviere, je mehr ich Leute mitnehme in einem Prozess, desto mehr erhöhe ich die Akzeptanz von diesen Leuten, die dabei sind, desto mehr erhöhe ich das Verständnis der Leute. Und ganz wichtig ist, desto mehr erhöhe ich auch deren Bereitschaft, aktiv zu werden. Und zwar aktiv im Sinne der Strategie, im Sinne dessen, was in diesem Prozess sozusagen besprochen worden ist. Und genau dieses Aktivwerden und diese Bereitschaft, okay, ich mache den Schritt, ich passe auf mein Verhalten dementsprechend an, ich passe meine Entscheidungen als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter entsprechend an. Das ist so ganz was Zentrales. Und geht dann über dieses reine, wir haben jetzt eine Strategie formuliert, wir haben ein schönes Strategiedokument geschrieben, wir haben das auf unsere Homepage gestellt und vielleicht auch noch per E-Mail versendet. Und da steht es jetzt und liegt es jetzt und es passiert auch nicht wirklich was damit. Oder wir müssen ganz viel Energie aufbringen, das jetzt sozusagen innerhalb vom Unternehmen zu verkaufen und Verständnis dafür zu schaffen und so, sogar ein bisschen so eine Roadshow zu machen. Das muss dann gar nicht passieren, weil die Leute einfach schon Teil des Prozesses waren. Und das ist auch ein zweiter ganz wichtiger Kernaspekt von Open Strategy.
Gibt es ein zu offen? Also wann ist Offenheit zu offen? Wo sind die Grenzen von Offenheit?
Die gibt es auf alle Fälle. Also spannend ist ja, die meisten Einblicke bekommt man eigentlich in so extreme Fälle, wir nennen es Extreme Cases in der Wissenschaft, wo eben genau das passiert, wo man sagt, es ist extrem geöffnet worden oder radikal geöffnet worden oder alles geöffnet worden. Wie kann so eine radikale Offenheit ausschauen? Zum Beispiel, es gibt so Beispiele von Unternehmen, wo zum Beispiel jegliche Information transparent kommuniziert wird, sei das jetzt strategische Information, sei das Information über Entscheidungen, über Meetings, aber auch jegliche Information über die operativen Geschäfte, seien das Zahlen, seien das Daten bezüglich Logistik, also alles, was man sich vorstellen kann, auch soziale Informationen. Und die werden dann in gewissen Kanälen, sei es jetzt Social Media Apps oder Mitarbeiternetzwerke, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Und das klingt auf der einen Seite sehr gut und ist auch sehr gut, weil natürlich Transparenz auch hilft, auch wieder Verständnis zu schaffen, Glaubwürdigkeit zu schaffen. Aber wir haben auch gesehen, dass das relativ schnell auch zu einer Überforderung führen kann, dass Leute sich überfordert fühlen mit der Herausforderung, alle diese Informationen auch durchzugehen, die auch entsprechend zu verarbeiten, die interpretieren zu müssen. Teilweise wird die dann unterschiedlich interpretiert oder auch vielleicht gibt es abweichende oder sogar konträre Interpretationen und durch das entsteht dann wieder viel mehr Unsicherheit. Also jetzt rein das zur Verfügung stellen der Information heißt noch nicht automatisch, dass ich mehr Verständnis schaffe. Das ist so mal, wenn man jetzt sagt, ich bin extrem offen, dann heißt jetzt auch extrem offen und da macht ja auch mein Kollege Leonard Dobusch sehr viel Forschung dazu. Wenn ich jetzt jemanden oder einen Prozess aufmache und theoretisch jeden einlade und die Einladung an jeden schicke, heißt es ja nicht, dass jeder gleich in der Lage ist, auch wirklich teilzunehmen. Da gibt es ganz viele Barrieren, sei es technologische Barrieren, weil jemand nicht in der Lage ist, die digitale Technologie zu nutzen, die ich verwende, um Leute zu involvieren, weil es Sprachbarrieren gibt, weil es sogar vielleicht Barrieren gibt zum Verständnis von Strategie, weil Leute vielleicht sagen, okay, ich kenne mich mit Strategie nicht aus, was soll ich da jetzt beitragen, wie soll ich da jetzt irgendwie meinen Beitrag leisten, bevor ich mich blamier, mache ich das lieber nicht. Also es heißt dann auch nicht, dass ich automatisch auch jeden inkludiere, obwohl ich ihnen die Möglichkeit gebe. Und dann gibt's natürlich auch noch den Punkt, wenn ich so viele Leute involviere in meinem Prozess, können ganz schnell auch Herausforderungen entstehen. Wir wissen alle, je mehr Leute beteiligt sind an dem Prozess, desto länger braucht er, desto schwieriger wird's. Man muss sich nur überlegen, wenn man versucht, mit mehreren Leuten eine Entscheidung zu treffen, keine Ahnung, wohin man Abendessen geht, je mehr man fragt, desto schwieriger wird's dann auch tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Und da ist auch ganz klar, dass man sieht, wenn es jetzt auch nicht nur darum geht, Informationen einzuholen oder Informationen zu verteilen, sondern wenn es wirklich darum geht, Entscheidungen zu treffen, dann ist es nicht unbedingt das, wo Open Strategy drauf abzielt. Ist nicht unbedingt, wir sagen immer auch, das Involvieren in den Entscheidungsprozess selbst, weil da merkt man dann ganz schnell, wie schwierig es ist, dann überhaupt einen Konsens zu finden und Entscheidungen zu treffen, wenn natürlich da viele beteiligt sind. Also Open Strategy ist nicht Demokratisierung von Strategie, Entscheidungen, so würde ich sagen, sondern es ist ein Einholen von einfach viel breiterem, diverserem Wissen in den Strategieprozess mit den positiven Effekten, die ich vorher erwähnt habe. Aber es kann ganz schnell in die Richtung gehen, dass es einfach, ich würde jetzt vielleicht gar nicht sagen, zu offen ist, aber vielleicht nicht auf die richtige Art und Weise offen.
Ab welcher Unternehmensgröße macht Strategie Sinn?
Gute Frage. Ich würde sagen, schon bei ganz kleinen Unternehmen. Da ist es oft noch sehr viel impliziter. Schon Startups legen sich ja fest, indem sie mal Businesspläne schreiben, Geschäftsmodelle entwickeln. Da ist ja überall implizit drinnen, dass sie festlegen, okay, wie ist meine Prognose für die nächsten Jahre? Also überall da ist ja schon auch implizit, sind diese drei Fragen drinnen, die ich vorher erwähnt habe. Es wird vielleicht noch nicht festgesetzte Strategiezyklen geben oder große Strategie-Meetings. Was wir aber durchaus sehen, gerade in unserer Arbeit mit Open Strategy, mit kleineren Unternehmen oder sogar mit Startups, dass da gerade durch die kleinere Größe und durch den Startup-Charakter per se Prozesse noch viel offener sind, dass ich mit meinem Team sehr oft Sachen bespreche, dass da viele Leute beteiligt sind, dass Türen offen sind und es einfach wöchentlich oder in einem regelmäßigen Zyklus Besprechungen gibt, wo wollen wir denn hin, wer wird unser nächster Kunde, wie richten wir uns aus? Und mit steigender Größe oder ich würde sagen mit Wachstum und dann natürlich je größer man wird, desto geschlossener werden dann Prozesse. Und auch das ist wieder logisch, weil man auf etablierte Koordinations- und Kontrollmechanismen zurückgreift, die einfach bei einer größeren Organisationsgröße eigentlich helfen sollten, etwas effizienter zu gestalten. Wobei wir eben dann wissen, ab einem gewissen Punkt ist es dann auch nicht mehr so der Fall. Aber ich würde sagen, Strategie und auch Open Strategy sind durchaus auch schon Themen, die für kleinere Unternehmen Sinn machen.
Wer sehr offen mit der Strategie umgeht, ist ja unter anderem Hugo Boss mit der Claim 5 Strategie. Warum gibt man das überhaupt so offen preis? Weil das könnten ja dann andere nachahmen, oder? Also andere sehen ja dann, was macht jetzt Unternehmen XYZ und was kann ich vielleicht verbessern oder vielleicht kann ich es sogar kopieren. Warum geht man so offen mit der Strategie um? Also es gibt ja einige Unternehmen, die was ja wirklich sehr transparent darlegen. Das ist unsere Strategie über die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Zum einen wird diese Kommunikation der Strategie speziell nach außen hin ja auch wichtig, weil ich ja nicht nur meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als wichtige Stakeholder habe, sondern natürlich auch ganz wichtige Stakeholder außerhalb des Unternehmens, ob das jetzt meine Partner sind, ob das Lieferanten sind, ob das auch Investoren vielleicht sind bei größeren Unternehmen oder auch Kunden sind, denen ich ja auch signalisiere, das ist meine Ausrichtung, das ist mein Weg, den möchte ich gehen und damit ja auch eine gewisse Legitimität schaffe. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die ganz, ganz offen auch im Zuge von Open Strategy Prozessen damit umgehen und sogar in ihre Strategieentwicklungsprozesse eben sehr offen darlegen, ob das jetzt online ist, wo sich jeder, der interessiert ist, auch einloggen kann und mitmachen kann. Theoretisch könnten das natürlich auch Mitbewerber dann machen. Oder auch das ganz offen diskutieren oder auch teilweise gibt es Unternehmen, die auch ihre Strategiegipfel und Summits schon live streamen, jetzt einmal nur innerhalb des Unternehmens, aber heutzutage ist es alles einfach sehr viel transparenter. Ich glaube, weil Open Strategy oder da die Öffnung gar nicht so stark darauf auszielt, dass man so das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt meine Strategie im Kleinen entwickeln, dann muss ich die schützen und möglichst geheimnisvoll sein und schauen, dass die niemand mitbekommt, bis wir dann nach draußen gehen, um möglichst einen Vorteil zu haben. Ich glaube, das ist heutzutage gar nicht mehr so wichtig, sondern dadurch, dass ich vielleicht in der Entwicklung schon offen bin und damit schon ein Verständnis für meine Strategie schaffe, bei meinen wichtigen Stakeholdern, ob das jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind, ob das Kundinnen sind, ob das Partner außerhalb des Unternehmens sind, schaffe ich damit schon dieses Verständnis und dieses Commitment, dass ich danach in der Umsetzung, und das zeigen auch viele Studien, sehr viel schneller bin, weil ich sehr viel schneller bin, das auch zu realisieren und auch einfach die Verhaltensweisen im Unternehmen sehr viel schneller darauf ausgerichtet werden. Die Prozesse, die Praktiken, die verwendet werden. Und damit bin ich dann eigentlich sehr viel schneller und selbst wenn dann der Mitarbeiter das sieht und dann auch drüber liest, bis der sozusagen dann versteht, was ich da mache, das für sich selber auch wieder umsetzen kann und dann in seiner Organisation, in seinem Unternehmen wieder die Veränderungsprozesse und den Wandel anstoßen kann, der ja bekanntlich gar nicht so einfach ist und sehr viel Zeit und Verständnis auch wieder braucht, da gehen dann die Unternehmen davon aus, das braucht dann so lang, da hat der Mitbewerber gar nicht viel davon gewonnen. Also lieber offen sein und mein Verständnis schon schaffen und damit schneller dann in die Umsetzung und in die Realisierbarkeit zu gehen, als da heutzutage, glaube ich, noch mit Geheimniskrämerei und sehr viel, wie sagt man, Secrecy im Englischen, also sehr viel mit Verstecken von Informationen zu arbeiten. Ich denke, das führt eher dazu, dass das zu Unverständnis, Unsicherheiten im Unternehmen führt. Und da ist, glaube ich, die Transparenz sehr viel hilfreicher. Es gibt natürlich Situationen, und da, das ist natürlich völlig klar, in gewissen Situationen ist Offenheit nicht möglich. Wenn es jetzt darum geht, um Mergers und Acquisitions zum Beispiel, gibt es sensible Phasen, wo ich auch einfach gewisse Informationen nicht offenlegen darf, wo es eine sensible Phase gibt. Aber wir haben sogar Studien im Krisenfall, wo Insolvenz im Raum steht von Unternehmen, hilft es nicht, das im Kämmerlein möglichst geheimnisvoll abzuhandeln, sondern nach außen zu gehen, das offen zu kommunizieren, speziell im Unternehmen offen zu kommunizieren, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, worum es geht, warum das notwendig ist, warum die Situation so ist und auch wieder ein Verständnis und ein Commitment für notwendige Veränderungen und vielleicht auch sogar Restrukturierungen geschaffen werden kann. Also selbst in so kritischen Situationen zeigt sich, dass Offenheit sehr hilfreich sein kann. Aber auch da wieder durchaus der Hinweis und der Punkt, nicht unüberlegte Offenheit und nicht Offenheit im Sinne von, dann erzählen wir halt einfach alles nach draußen oder geben wir alles nach draußen, sondern ich würde sagen, bewusst moderierte und gemanagte Offenheit.
Sollte es da einen Hauptverantwortlichen geben, der was bestimmt, wie weit die Offenheit geht? Wie legt man das fest?
Gar nicht so einfach. Ich denke, und das ist einerseits das Schöne von der Offenheit im Strategieprozess, dass sie sehr individuell ist und dass es da gar nicht ein Rezept gibt. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch immer das Schwierige, weil dann habe ich natürlich keine Step-by-Step-Vorlage, der ich folgen kann. Zunächst einmal, glaube ich, ist es wichtig, dass Unternehmen sich selber klar machen, okay, was ist denn mein Ziel? Warum ist es mir denn jetzt wichtig zu öffnen? Und dann auch zu sagen, okay, wie weit möchte ich denn gehen? Welche Schritte möchte ich machen? Mache ich das vielleicht zuerst einmal in einem kleinen Rahmen? Also mache ich das, indem ich einmal einen Workshop mache und bewusst bestimmte Leute einlade von innerhalb, von außerhalb des Unternehmens. Das wird vielleicht noch relativ gut selber managebar und handelbar sein. Wenn ich dann sage, ich möchte es größer machen, ich möchte vielleicht verschiedene Geschäftseinheiten involvieren, ich möchte es vielleicht unternehmensweit machen und ich ein großes Unternehmen bin und es dann vielleicht schon Hunderte oder Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrifft, wird es vielleicht gar nicht mehr so einfach und braucht auch wieder Zeit. Zeit in der Planung, Zeit im Management, Zeit im Design auch, braucht Ressourcen. Und das hängt dann ganz davon ab, wenn das Unternehmen das Gefühl hat, okay, bei uns gibt es jemanden, der da die Fähigkeiten hat, dem man da auch das als Aufgabe übertragen kann, ist es durchaus möglich, dass das Unternehmen für sich selber organisieren und dann gibt es Personen, die da dafür verantwortlich sind, diese Initiativen zu leiten. Wir haben durchaus mit Unternehmen zusammengearbeitet, die gesagt haben, wir möchten das bewusst selber lernen, wie das funktioniert und wir dann bewusst Leute innerhalb des Unternehmens, entweder in der Strategieabteilung, teilweise auch in Zusammenarbeit mit der Innovationsabteilung, wir die Leute geschult haben in den verschiedenen Praktiken, wie das umgesetzt werden kann und das jetzt Unternehmen für sich selber machen. Dann gibt es wieder Unternehmen, die sagen, ich hole mir da jemanden rein, ich hole mir da einen Berater zum Beispiel rein, der uns hilft, das zunächst einmal aufzusetzen, der vielleicht auch eine neutrale Perspektive da reinbringt und uns hilft, das zu moderieren. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass es Zeit und Ressourcen braucht. Also dass es nicht automatisch mit sich läuft. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Unterstützung von der Führungsebene da ist. Also dass klar ist im Unternehmen, das ist jetzt nicht etwas, das als Projekt halt läuft, sondern wo ganz klar ist, okay, die Führungsebene steht da dahinter, die glauben da wirklich daran, die nehmen das ernst, die nehmen auch den Input, der da reinkommt, ernst und stellen auch die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, um das wirklich sinnvoll und relevant zu machen. Ich glaube, das sind wichtige Punkte.
Was ist die größte Erkenntnis, die du für dich gewinnen hast können in der Zusammenarbeit mit Unternehmen oder auch in der Forschung von Unternehmen?
Sehr viele Sachen. Ich glaube, das ist immer so das Spannendste, wenn man sieht, wenn man in der Forschung so direkt mit Unternehmen zusammenarbeiten kann. Einfach weil es unglaublich spannend ist zu sehen, wenn Konzepte, über die man sich in der Wissenschaft auseinandersetzt, dann auch wirklich im Unternehmenskontext auch als relevant empfunden werden oder als wenn man sieht, okay, es hat einen Impact oder es hat einen Einfluss. Und man bekommt auch die Rückmeldung dazu, weil es dann einfach einen tollen Feedback-Loop gibt zwischen Forschung, Lehre und auch der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Das ist im ersten Punkt, finde ich, das eigentlich die allerspannendste Art der Forschung, wenn man in so einem konstanten Austausch ist. Was ich da aus dieser Zusammenarbeit mit Unternehmen herausfiltern konnte für mich, ist immer, dass es gar nicht so einfach ist. Ich meine, man sagt immer so, practice what you preach, und es ist immer ganz einfach zu sagen, bei Unternehmen oder auch wenn man mit Führungskräften zusammenarbeitet, naja, man muss natürlich offen sein, man muss dieses Wissen auch berücksichtigen und wertschätzen. Und wenn man sich dann selber mal fragt, okay, wie stark greife ich auf unterschiedliches Wissen zu, wie stark beschäftige ich mich aus Wissen außerhalb von meinem Kernbereich, wie stark setze ich mich mit Leuten auseinander, die so überhaupt nichts mit meinem Forschungsbereich oder auch mit meiner Forschung zu tun haben, eigentlich so auseinander, dann ist man relativ schnell so, dass man merkt, okay, ich könnte mich auch wieder mal selber an die Nase fassen und sagen, okay, jetzt suche ich mir mal wieder bewusst Personen vielleicht, die überhaupt nichts mit meinem Feld zu tun haben. Jetzt suche ich wieder mal Gespräch mit Leuten, die komplett außerhalb aus meinem Bereich liegen. Ich lese vielleicht wieder mal Sachen, die überhaupt nichts mit meiner Forschung zu tun haben. Ich bringe mich vielleicht einmal in Situationen, wo man im ersten Moment gar nicht weiß, okay, wie hängt es jetzt mit meiner täglichen Arbeit zusammen, und schau, was sich ergibt. Also ich glaube, das ist immer so eine gute Selbstreflexion, die man dann hat, wenn man sieht, okay, dass es vielleicht für Führungskräfte manchmal gar nicht so einfach ist, den Schritt zu machen, auch wenn es einem selber mal ganz, ganz, ganz offensichtlich erscheint. Und wenn man sich dann auf seine eigene Arbeit und sich selbst zurückführt, dann merkt man eigentlich, dass man halt seine Arbeitsweisen hat, seine Routinen hat, seine bestimmten Annahmen hat, die sich wahrscheinlich auch schon bei jedem über viele Jahre entwickelt haben, dass gar nicht so einfach ist, die zu hinterfragen und dass das manchmal ganz gut tun kann.
Mit was beschäftigst du dich außerhalb von deinem Forschungsbereich derzeit?
Verschiedene Sachen. Also was ich ganz spannend finde, das ist jetzt vielleicht ein Punkt, der gar nicht so weit vom Forschungsbereich entfernt ist, aber den ich im Moment ganz spannend ist, der ist jetzt so allgemein der Aspekt des Storytellings. Über ein Forschungsprojekt habe ich mich in Storytelling ein bisschen jetzt in den letzten Wochen eingelesen und damit auseinandergesetzt und bin dann vom Storytelling im Business-Kontext und im Führungskontext zu Storytelling allgemein gekommen. Ich finde das wahnsinnig spannend, auch wenn man so ein bisschen über Geschichte von Storytelling und woher es kommt und welche auch Effekte in unseren Gehirnen dahinter liegen, finde ich das ganz spannend. Ist jetzt aber nicht außerhalb von meinem Forschungsbereich, aber ist natürlich auf ganz viele Bereiche anwendbar. Und ich versuche das auch schon seit einiger Zeit mit meinen Studenten so ein bisschen durchzuarbeiten und zu sagen, okay, einerseits Storytelling im Unternehmenskontext, aber wie kann euch Storytelling helfen, wenn ihr euch selber verkaufen wollt sozusagen oder selber in Bewerbungssituationen seid, wenn ihr eine Idee verkaufen wollt, wenn ihr in irgendeinem Kontext jemanden von etwas überzeugen wollt, dann kann das sehr helfen. Und Das merke ich auch natürlich, wenn man sagt, okay, außerhalb von Forschungsarbeit oder Arbeit von Unternehmen kann das sehr hilfreich sein. Am meisten merke ich das, wenn ich mit meinen zwei Mädels, meinen Kindern arbeite, dann merke ich auch, da hilft Storytelling sehr stark. Also da ist auf alle Fälle ein Bereich, wo sich diese beiden Bereiche wieder ergänzen können und wo es durchaus Erkenntnisse gibt. Und ansonsten ist das natürlich ein Bereich, wo ich mich immer außerhalb meiner Forschung stark mit Themen, die überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun haben, beschäftigen muss.
Wer ist der beste Stratege oder die beste Strategin, die du kennst oder die dir in den Sinn kommt?
Gute Frage. Also was ich immer ganz spannend finde, aber das ist jetzt keine Person, wo ich immer ganz spannend finde, Strategie zu beobachten, weil so ein kleines geschütztes Biotop ist, wo Strategie in ganz vielen verschiedenen Formen vorkommt, ist für mich immer die Formel 1. Und das hat jetzt wieder mit einem persönlichen Interesse zu tun. Ich bin seit langen, langen Jahren schon Formel 1 Fan und beschäftige mich sehr stark, schaue sehr viel die Rennen und finde es wahnsinnig spannend zu sehen, auf wie vielen verschiedenen Ebenen Strategie in diesem Zusammenhang zu finden ist. Und vor allem auch Strategie in einem Kontext, der oft unter sehr hohem Zeitdruck stattfindet, der sehr starke Auswirkungen haben kann, wenn eine Strategieentscheidung darüber entscheidet, ob ich ein Rennen gewinne oder verliere und das entscheidende Rennen der WM ist, dann entscheidet das über Millionen von Dollar, die ein Team dann zur Verfügung hat oder nicht, und Einnahmen, die zur Verfügung stehen oder nicht. Also so eine Entscheidung kann eine extreme Auswirkung haben und muss in kürzester Zeit getroffen werden. Und trotz aller Daten und Technologien und Simulationen, die da zur Verfügung stehen, muss schlussendlich diese Entscheidung auch noch von einem Mensch getroffen werden, der dann sagt A oder B. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich glaube, da kann man auf verschiedensten Ebenen, ob es jetzt die Rennstrategie ist, die Teamstrategie über eine Saison oder die Strategie der Formel 1 als Ganzes, kann man ganz viele spannende Sachen lernen und auch Analogien lernen für Unternehmen. Also ich finde das so ein ganz spannendes Biotop, um Strategien auf verschiedenster Ebene zu beobachten.
Wie bleibt man schnell? Also wie gelingt es, dass man nicht auf einmal langsam wird, sondern wie behält man das immer wieder bei, schnelle Entscheidungen zu treffen und sich schnell anpassen zu können?
Ich glaube, da hilft es, permanent sich hinterfragen und sich einfach bewusst sein, dass Änderungen permanent anstehen und dass es schwierig ist zu planen und dass Pläne nicht funktionieren können. Ich glaube, eine Erkenntnis, die ich selber gehabt habe, war da während meinem Studium. Ich habe internationale Wirtschaftswissenschaften an der Uni Innsbruck studiert, habe mein Auslandsjahr geplant in New Orleans an der Tulane University, habe das wirklich 2 Jahre lang generalstabsmäßig geplant, welche Kurse, wie ich da hinkomme, wo ich wohnen werde, wie das ganze Auslandsjahr stattfinden soll. Und bin dann auch dorthin gekommen, habe meine Wohnung eingerichtet, habe alle meine Kurse bekommen, habe wirklich diesen Plan, was los sein, wie das Jahr jetzt ausschauen wird. Und dann ist Hurricane Katrina gekommen. Und innerhalb von einigen Stunden mussten wir die Stadt verlassen, konnten dann auch 3 Monate nicht mehr in die Stadt zurück und standen dann vor der Entscheidung, heimfliegen oder abbrechen, Auslandsjahr, oder doch noch irgendwie eine Möglichkeit finden, und haben dann in kürzester Zeit uns ein Auslandsjahr in Texas, in Austin organisiert, aber halt unter Bedingungen. Man kannte die Stadt nicht, man kannte die Uni nicht, man kannte die Kurse nicht. Man hat irgendwo gewohnt, wo man innerhalb von 12 Stunden halt noch eine Wohnung gefunden hat. Also, und das war im ersten Moment sehr schwierig, sozusagen, sich auf das einzustellen und auch zu akzeptieren, dass der Plan, den man sich festgelegt hat, jetzt nicht funktionieren wird und dass das alles ganz anders ausschauen wird. Aber über die Zeit ist dann die Erkenntnis gereift, dass gerade das Tolle war, dass wir konnten dann doch nach einem halben Jahr wieder nach Tulane zurück und haben dann die Möglichkeit gehabt, 2 verschiedene Universitäten kennenzulernen im Auslandsjahr, ganz konträre Erfahrungen zu machen. Und dann habe ich erkannt, okay, aus dieser Veränderung und aus diesem plötzlichen und unerwarteten, was im ersten Moment eine Krise ist und schwierig sein kann und wirklich eine Herausforderung sein kann, kann aber dann auch eine neue Möglichkeit entstehen. Und ich glaube, man muss so flexibel bleiben, dass man diese Möglichkeiten dann auch ergreifen kann und sich nicht so fest hinter einem festgesetzten Richtung, einem festgesetzten Plan, den man sich festgelegt hat, verstecken, dass man diese Möglichkeiten dann übersieht oder nicht so flexibel ist, die zu ergreifen. Und ich glaube, allein das Bewusstsein, dass man sagt, okay, ich habe für mich akzeptiert, so ist es, es kann so sein, es kann sich aber auch, kann auch anders sein, es kann sich verändern. Ich glaube, das hilft schon, sich permanent zu hinterfragen und nicht zu langsam zu werden und zumindest versuchen, schnell zu sein.
Ich habe noch zwei Fragen an dich, Julia. Die erste Frage lautet, wann bist du zum letzten Mal gescheitert und warum?
Gerade gestern Abend meine Kinder früh genug ins Bett zu bringen. Also da scheitert man permanent und täglich ist der Tag voll des kleinen Scheiterns. Ja, also man bekommt seinen Realitätscheck relativ schnell. Nein, aber als Wissenschaftler, was wir haben, wir publizieren, wir reichen unsere Artikel in Journals ein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Artikel in Journals nicht angenommen werden, sondern relativ häufig abgewiesen werden, rejected werden, ist relativ hoch. Und das ist am Anfang, wenn einem das erste Mal passiert, auch muss man lernen zu akzeptieren, muss man lernen, auf die Seite zu legen und mal darüber zu schlafen und das zu akzeptieren. Aber das passiert permanent. Und gerade letzte Woche wieder habe ich eine Rejection bekommen. Gerade daran erkennt man dann auch, okay, man muss auch da wieder seine Richtung verändern und das auch akzeptieren. Und es ist nicht einfach, aber das ist Teil unserer Arbeit und ich denke, es ist auch gar nicht so schlecht, weil man durch dieses permanente kleine Scheitern oder Scheitern dann auch immer wieder gezwungen wird, sich ein bisschen zu hinterfragen, sich weiterzuentwickeln, seine Forschung zu hinterfragen, zu sagen, okay, vielleicht war es jetzt doch noch nicht Punkt, den ich machen wollte. Vielleicht können wir doch noch was draufsetzen. Vielleicht ist bei dem Feedback, was man bekommen hat, ja doch was Sinnvolles auch dabei. Also ich finde, es hilft, einen zu hinterfragen.
Und die letzte Frage. Was möchtest du noch sagen, Julia?
Jetzt habe ich schon sehr viel gesagt. ich denke, die wichtigsten Punkte, die wir angesprochen haben, waren, dass man, ob das jetzt als Unternehmen, aber ich finde es auch als Person, dass man sich selber zwar die grobe Richtung und die Ziele setzt, dass man aber durchaus für sich selber sich ein Bewusstsein hält, dass alles auch ganz anders kommen kann und dass das vielleicht auch gar nicht so schlimm ist und dass das gar nicht so dramatisch sein muss, wie man es im ersten Moment vielleicht manchmal denkt, sei es im Unternehmenskontext oder im persönlichen Kontext, sondern dass sich daraus Möglichkeiten ergeben können, wenn man nur flexibel genug ist, diese auch zu ergreifen. Also sich diese Möglichkeiten nicht selber zu nehmen, sondern sich bewusst zu sein, dass die da sind, die auch zu erkennen, und sich selbst die Möglichkeit zu geben, die zu ergreifen. Ich denke, das ist nicht so schlecht.
Vielen, vielen Dank, Julia. Vielen Dank für das tolle Gespräch, für den tollen Appell am Ende. Gibt ja das tolle Buch von Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, und gibt ja viele andere Beispiele, was einfach lernen. Vielleicht sind die Türen, die was geschlossen werden, einfach neue Wegbereiter, um neue Wege zu gehen. Und vielleicht ist es, Scheitern ist ja nur eine Aufnahme der Jetztzeit, aber im nächsten Moment ist man ja quasi nicht mehr gescheitert, weil ein neuer Moment eintritt und dann muss man wieder das Beste aus dem Moment machen. Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, Julia. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute bei deiner Forschungsarbeit und heute natürlich auch viel Erfolg beim Kinder zu Bett bringen. Also, vielleicht klappt es heute.
Das nächste Scheitern ist schon vorprogrammiert.
Aber irgendwann wird es vielleicht besser.
Es bringt dann eine gewisse Gelassenheit auch mit der Zeit, was ja auch nicht schlecht ist.
Das stimmt.
Ich sage auf alle Fälle vielen Dank fürs Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.